Inside Camping, dein Podcast rund ums Campen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Camping. Ich bin der Philipp von der Güma und mir gegenüber sitzt der Marc von der Bergprise. Herzlich willkommen, Marc.
Hallo, moin.
Na? Na, wie geht's, wie steht's?
Ja, ganz gut eigentlich. Geht ja jetzt wieder los. Ich bin deshalb auch so ein bisschen kurz angebunden. Ich habe mir ehrlicherweise ganz schlecht vorbereitet, denn ich bin gerade mit Vorbereitungen beschäftigt, weil wir fahren nämlich am Samstag mit dem Camper los.
Über Ostern.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so... Es geht nach Italien. Ich habe schon viel gelesen, wie es auf der Brenner-Autobahn aussieht. Aber da darf man ja nicht so viel lesen. Am besten losfahren und sich dem Navi anvertrauen.
Sieht nicht so gut aus, oder was?
Nee, der Brenner wird ja gerade irgendwie renoviert. Denn diese eine Brücke ist nur einspurig und große Katastrophe. Ja, ich habe jetzt auch schon gut gehört von Leuten, die da 3 Stunden im Stau gestanden haben. Und ich denke mir so, das ist doch immer so.
Ja, jetzt ist ein sehr gutes Wetter, ne? Du hast Sonnenstrahlen, es ist jetzt mal durchgängig besseres Wetter, jetzt werden die Räder wieder gewechselt, jetzt ist bald Ostern, dieses Jahr ein spätes Ostern.
Oh, Räder gewechselt? Machen das Camper auch eigentlich? Also am PKW, ja.
Du kriegst den Fiat zum Beispiel, kriegst du ja mit Ganzjahresreifen ausgeliefert. Aber... keine Schneeflocke.
Ich wollte gerade sagen, oh, jetzt kommt die Schneeflocke wieder. Was ist denn da eigentlich los? Das habe ich irgendwie irgendwann, ich habe mal vor Ewigkeit ein Video gemacht, das ändert sich in 2025 und da war unter anderem das Schneeflockensymbol ein Thema.
Aha.
Und da ging es darum, vielleicht weißt du da was drüber, ich fand es mega kompliziert. Also es ist ja so, dass man nur dann einen Reifen als Winterreifen fahren darf, wenn dieser auch das Schneeflockensymbol hat. Und das gute alte M&S für Matsch und Schnee, Mud and Snow, gilt nicht mehr. Oder reicht nicht mehr. So, und dann habe ich irgendwie rausgefunden, dass es seit 150 Jahren gefühlt gar keine Reifen mehr gibt, die das M&S tragen und kein Schneeflockensymbol. Und da habe ich natürlich einen riesen Shitstorm kassiert von 1000 Leuten, die gesagt haben, also mein neu ausgelieferter XY, der hat den berühmten Michelin Agilis und da ist keine Schneeflocke drauf.
Und so sieht's aus.
Dann darf ich den auch nicht fahren.
Ja, im Sommer schon, aber im Winter halt. Also du darfst den auch im Winter fahren, aber wenn es halt schneit... dann bist du halt am Arsch. Ne? Es ist halt, ja, für Regen ist das ja alles in Ordnung, aber für Schnee, Eis, Klette ist das halt nichts. Das ist einfach so. Und da ist kann die Versicherung auch sagen, hier, guck mal, erschwerte Bedingungen, du hattest keine Schneeflocke drauf. Also nicht nur die Versicherung, auch die Behörden können dann sagen, du bist schuld am Unfall oder sonst was.
Also ist das ein Ganzjahresreifen, es sei denn, es schneit.
Also, es ist kein klassischer Winterreifen.
Okay.
Ja.
Das ist doch aber mal eine Aussage. Damit kann man ja leben, glaube ich. Ich glaube, den meisten Leuten reicht das ja auch aus. Es gibt natürlich Leute, die Wintercampen fahren, aber die sollten dann Winterreifen kaufen. Ne?
Ich glaube, da gibt es auch gar kein Gesetz, was das verbietet. Ich denke, so wie ich das verstehe, darfst du ja auch mit Sommerrädern im Winter fahren. Wenn halt was passiert, bist du halt dran.
Es sei denn, die Witterung, da müsste man jetzt hier ChatGPT befragen, aber es sei denn, die Witterung besagt, gibt es eine Winterreifenpflicht für Wohnmobile, wäre, glaube ich. Man sagt jetzt, das wäre der Prompt, ne? Man sagt gar nicht, das wäre die Frage oder so, man promptet jetzt.
Ja, man promptet. Mhm. Ist auch so ein Begriff, der jetzt so neu entstanden ist.
Krass, ne? So, das haben
aber ich bin mir sicher, in der Programmiersprache gibt es den schon länger, nur wir, ja. Weil der wurde so selbstverständlich rausgekloppt.
Ja, und ich habe jetzt auch gelernt, diejenigen, die ChatGPT richtig professionell nutzen, die schreiben da auch keine Texte, so wie ich. Also ich kommuniziere ja so, als wäre das mein Kollege, ne? Das ist ja mein Angestellter.
Ja. Ich sage auch immer Bitte und Danke, weil... Oh. Irgendwann habe ich auch schon ganz lustige Memes gesehen. Irgendwann übernimmt die KI ja auch die Weltherrschaft. Und dann erinnert sich ChatGPT dran, dass ich immer nett zu denen war.
Ach so, und dann kommst du durch, meinst du?
Genau. Dann werde ich verschont. Mhm. Habe ich auch schon so Bilder gesehen, wo dann so eine Maschine hinter so einem Typ sitzt und die sind kurz davor, ihn umzubringen. Und dann sagen sie: Hey, nee, der nicht. Der hat immer Bitte und Danke gesagt, wenn er mit mir kommuniziert hat.
Okay, das mache ich ab jetzt auch. Versprochen.
Also Leute, seid nett zu eurer KI. Ihr wisst tatsächlich nicht, ob sie nicht irgendwann auch eure Chefs sind.
Kann man sich da freikaufen? Also wenn man das Pro-Modell kauft, dann muss man immer noch Bitte und Danke sagen?
Ich habe das Pro-Modell.
Du sagst trotzdem Bitte und Danke. Ich merke schon.
Ich bin da einfach vorsichtig.
Kommst du nicht raus.
Wobei du merkst halt schon manchmal, gell? Also irgendwann, also am Anfang noch viel höflicher gewesen. Mittlerweile bist du so, komm jetzt, mach. Und du bist dann auch so richtig sauer, wenn es nicht funktioniert. So, Digga,
ja.
Du hast mir hier jetzt falsche Informationen geliefert. So, was soll das? So nach dem Motto, es muss hier alles funktionieren.
Das passiert nämlich ganz schön oft, muss man mal sagen. Ne? Also es ist schon so, man darf das nicht alles kritiklos hinnehmen, was da kommt. Ich habe jetzt vorab schon kurz gesagt, ich recherchiere hier gerade für ein Video und da sind ganz viele Informationen wirklich zusammengesammelt worden, die schlichtweg nicht stimmen.
Ja, beim wissenschaftlichen Arbeiten auch sehr schwierig, habe ich auch schon eigene Erfahrungen gesammelt.
ChatGPT, ich schreibe mir eine Doktorarbeit zum Thema.
Ja, du musst ja auch, also nee, das schafft's auf jeden Fall nicht. Es kann halt, glaube ich, immer nur so um die 500 Wörter maximal machen pro Befehl. Es gibt aber KI-Anbieter, die dir das versprechen, dass die dir irgendwas schreiben. Aber ich habe auch schon Präsentationen machen lassen und so und das war jetzt nie, also da hat dann das Design gefehlt, dann war da einfach irgendwelche Folien runtergetippt. Es war jetzt halt einfach nichts Besonderes. Nur Inhalte strukturieren, zusammenfassen, Fragen beantworten. Das ist schon relativ gut dafür gedacht.
Ja, finde ich auch.
Aber
E-Mails beantworten.
Das ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Mache ich natürlich nicht. Ich antworte natürlich höchstpersönlich immer und schreibe das alles runter.
Ich finde ehrlicherweise, man sieht es auch. Also wenn man Mails bekommt, die von der KI geschrieben sind, irgendwie sieht man es. Ne?
Findest du? Ich finde mich.
Ja. Schon.
Also eine Sache, auch krass, Dating. Es gibt mittlerweile so, Dating-Apps sind ja voll im Kommen und voll sind sehr, schon länger, klar, sehr beliebt. Und da schreibst du ja immer mit Menschen und da gibt es ja mittlerweile auch so Software oder ich sag mal so Add-ons, die du per KI dann steuern kannst, dass dann einfach die KI für dich die Chats beantwortet.
Cool.
Also wirklich, du malst dir nicht aus.
Frag mich nur gerade, warum weißt du das?
Für was für eine Scheiße? Ja, weil ich es die ganze Zeit per Werbung ausgespielt bekomme. So. Weil Instagram davon ausgeht, dass ich eine Dating-App benutze. Was nicht der Fall ist. Und ich hoffe, dass meine Freundin den Podcast auch nicht hört, weil ich sonst jetzt Ärger zu Hause kriege. Aber nein, ich benutze keine Dating-Apps und ich date auch nichts, außer meine Freundin.
Aber spannend, dass Instagram der Meinung ist, das wäre so nach dem Motto, gut aussehender junger Mann, trainiert regelmäßig, noch nie auf Instagram eine Frau daneben gesehen, der braucht eine Dating-App.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein.
Na cool.
Und das, jetzt fällt mir gerade ein, das müsste eigentlich so ein Add-on bei WhatsApp geben. Ich hätte auch wieder wahnsinnig gern, weil ich bin echt schlecht da drin zu schreiben im WhatsApp. Und ich würde wahnsinnig gerne, hätte ich gern so ein Add-on, was die Dinge einfach für mich beantwortet, was auch lernt durch mein Antwortverhalten. Mhm. Ich sage auch ganz ehrlich, soll von mir aus der Herr Zuckerberg meine ganzen Daten haben, interessiert mich nicht. Dass die KI soll einfach lernen, wie ich antworten würde und antwortet dann einfach für mich.
Es wäre dann auch spannend zu lesen, was man geantwortet hat.
Dann so, hey Philipp, ich dachte, du kommst heute zu der Party. Sag ich, welche Party? Ja, du hast doch zugesagt.
Achso, das war der andere.
Du hast gesagt, du bringst noch einen Salat mit. So, KI einfach für mich so Einladungen zugesagt.
Für mich wäre es ja andersrum besser. Ich hätte ja gerne eine, die telefoniert für mich. Ich mag ja telefonieren nicht.
Ja gut, es gibt ja auch mittlerweile so Deepfakes, ne? So, also wenn du jetzt irgendwie eine Sprachmemo hochlädst irgendwo, dann kann die KI für dich so was sprechen lassen oder so irgendwelche Wörter.
Die aber ganz gut geworden. Also ich habe es bisher gar nicht gemerkt.
Ja, ich bin gar nicht anwesend, ist meine KI. Und
aber überleg mal, geht das dahin, dass wir irgendwann einfach der KI sagen, unser Podcast-Thema der Woche ist dies und das? Wobei, wenn die KI wirklich von uns lernt, dann weiß sie, wir wissen es meistens selber nicht, wenn es losgeht.
Ja.
Aber meinst du, das geht irgendwann?
Gut. Hört man das?
Da ist gerade Ducato bei dir vorbeigefahren, das habe ich gehört, ja.
Genau, ein Ducato, wo der Katalysator kaputt ist. Nee, das war ein LKW.
Ach so.
Du, ich weiß es nicht, aber auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn wir haben schon irgendwas strukturieren lassen durch KI und dann war es halt wirklich nicht gut, so auf YouTube oder Podcast oder sonst was.
Nee, das funktioniert tatsächlich nicht so richtig. Also ich versuche das auch öfter mal, irgendwelche Sachen mal zu gliedern oder sowas mit KI. Und ich muss sagen, also das Endergebnis, das mag oft inhaltlich richtig sein, aber ist halt einfach nicht meins.
Ja. So. Aber Thema Winterreifen.
Also wenn wir weg von Dating hin zu Winterreifen.
Ja, genau.
Ist auch wieder kein Mensch.
Haben wir gut hinbekommen. Also Sommerreifen sind im Winter nicht pauschal verboten, genauso wie ich es gesagt habe. Du darfst bei trockener, frostfreier Straße mit Sommerreifen fahren, auch im Winter. Aber wenn es glatt wird, du hast Sommerreifen drauf, gibt es ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg, mindestens 60 Euro plus ein Punkt. Und im Unfallfall Schwierigkeit mit der Versicherung soll heißen, die Versicherung zeigt dir einfach mal den Mittelfinger dann sozusagen. Ne? Nicht nur die Versicherung. Wenn irgendwas passiert, bist du auch am Unfall schuld. Und man hoffe, dass da nichts Schlimmeres passiert, aber das ich will man sagen, dann auch also nicht.
Wenn da Blech verbogen ist, alles nicht schlimm, aber wenn da Beine und Füße verbogen sind von Menschen, dann ist das eben doch nicht mehr so witzig. Ne?
Also. Genau. Wohnmobile über 3,5 Tonnen, da gelten teilweise Sonderregelungen. Je nach Nutzungsart und Reifenart, M&S versus Schneeflocke.
Ja, da gibt's, habe ich auch irgendwas gelesen, mit Expeditionsmobilen und sowas. Wenn es in dieser Reifengröße zum Beispiel keinen mit Schneeflocke gibt, dann gelten auch andere und irgendwie sowas, habe ich irgendwo mal gehört.
Ja, genau. Aber trotzdem, die Schneeflocke muss drauf sein. Und nochmal, das sind Ganzjahresreifen, die ihr bekommt und keine expliziten Winterreifen. Und dieses Schneeflockensymbol ist gerade bei Schnee, Eis und Klette sehr, sehr wichtig. Oder halt extremer Regenfall zum Beispiel. Wobei, ich glaube, da brauchst du zwingend nicht die Schneeflocke, aber ich glaube, das ist irgendwie in dem Gummi ist da, glaube ich, noch so eine gewisse Haftbeschaffenheit drin, die halt bei solchen Untergründen dann nochmal besser haftet. Weil die Ausleitfähigkeit des Wassers oder auch des Schnees müsste ja auch bei einem Allwetterreifen normal da sein. Das ist übrigens auch der Unterschied zum Sommerreifen, falls es viele noch nicht wissen.
Ich finde das auf jeden Fall gut. Ich glaube, dass da jetzt der ein oder andere Zuschauhörer gerade ein ganz schlechtes Gewissen gekriegt hat, weil er nämlich doch im Harz war mit seinem M&S und nicht Winterreifen über den Winter. Ja. Und da muss man jetzt, glaube ich, mal sagen, einfach nächstes Jahr nicht machen, sondern vorher beim Philipp vorbeifahren. Ihr habt bestimmt Winterreifen für Wohnmobile, richtig?
Ja, gut, haben wir auch. Also wir können das schon machen, wobei da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich lieber zu einem Reifenanbieter gehen.
Ja.
Also so schnell und so günstig, wie die das machen, da kommt ja keine normale Werkstatt hin. Habe ich übrigens auch mal gemacht, war mal mit meinem Auto bei so einem Reifen. Der hat nur Reifen und Räder gemacht, nichts anderes. Ja? Der hat nicht mal Felgen verkauft, einfach nur Räderwechsel und Reifen in Stand gesetzt. Und das war ultra interessant. Du fährst dahin, das war wie so eine Art Hinterhofgarage, wo einfach nur so ein paar Reifen rumlagen. Und dann hatten die so eine Art Sprechstunde.
Okay.
Ja, ohne Scheiß. Dann bist du da mit deinem Rad hingekommen und musstest dich in so eine Schlange anstellen. Waren dann so 10 Leute in der Schlange gestanden. Und dann war da so ein Typ vorne, wie so ein Arzt, der einfach immer wieder alle reinwinkt. Genau, du zahlst vorher, stellst dich dann hinten an und dann geht er da durch. Und dann habe ich gesagt, hier, ich habe ein Loch in meinem Rad, beziehungsweise da steckt ein Nagel drin und da ist jetzt die Luft draußen. Dann ist er da da gibt es so Tools, die kriegst du, glaube ich, auch in einem ATU oder so gekauft, so ein Ding, wo du das dann ausbohrst. Und dann hast du so ein Gummi, was du da so durchfädelst durch so eine Nadel, steckst es dann da rein und dann wird es dann nochmal irgendwie so verdichtet und zugemacht. Da hat er praktisch den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Reifen gedoktert.
Reifensprechstunde beim Reifendoktor.
Und das hat wirklich, keine Ahnung, lass es 20, 30 Euro gewesen sein. Es war wirklich nicht teuer.
Ich finde sowieso diese Reifenwerkstätten, diese spezialisierten Reifenbuden, das ist so ein ganz eigenes Business. Ne? Ich habe das ja gesehen, ich war beim Marc von ramto.de. Gruß geht raus an der Stelle.
Hört sich schon sehr...
Ja, das ist ja total krass. Also die sind auch noch spezialisiert auf nur Wohnmobile.
Ja.
Die haben also nur Wohnmobile und in der Regel machen die Altera und 18 Zoll und sowas auf Wohnmobile drauf.
Ja.
Aber 10 am Tag. Also
ja, krass.
Das ist total krass. Du fährst da wirklich drauf und wir haben da ein Video gedreht und da hast du gemerkt, das hat in dem Laden alles durcheinander gebracht. Ne? Weil die sind da so zeitoptimiert.
Wahnsinn. Ja, eben. Also, ja. Wir haben ja auch bei uns einen Vulkaniseur, der arbeitet zwar als Caravan-Techniker, aber der hat mal Vulkaniseur gelernt.
Okay.
Und das ist echt krass. Es gibt ja auch viele Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker bei uns, die lernen das ja auch, Räder wechseln beziehungsweise auch Reifen wechseln. Ne, da haben wir auch eine Maschinerie dafür. Aber der Unterschied, er macht das wirklich so in einer Viertelstunde und die anderen brauchen so eine halbe Stunde dafür. Das ist wirklich krass.
Glaube ich, ja.
Das ist schon eine kleine Kunst, ne? Auch mit dieser Maschine, wie du das dann, wie du dann den Reifen runter machst und ihn wieder drauf machst und so. Und wenn du das nicht richtig machst, dann verkratzt du da im Prinzip das ganze Rad. Mhm. Kannst das ganze Rad kaputt machen. Also die ganze Felge. Ja. Deswegen geht das am besten zu einem Spezialisten. Wir können es euch zwar auch machen, wir sind da aber ein bisschen teurer, was so einen Radwechsel angeht, wenn man jetzt natürlich bei uns irgendwas einbauen lässt oder was weiß ich, einen Garantiefall hat, Servicetermin, whatever, dann kann man das schon mitmachen und dann bietet sich das an, aber
ich kann sagen, mach mir Mut, bei euch müsste nämlich eine Felge und ein Reifen für mich rumliegen, was da hinten ans Auto drankommt.
Ja.
Das kriegt ihr schon hin.
Ja, von daher.
Bin davon überzeugt. Ja, aber jetzt, hör mal, jetzt haben wir drüber gesprochen, über Winterreifen, aber ist ja eigentlich vorbei, die Saison. Jetzt geht ja los, so ist ja Ostern. Wir fahren ja Richtung Italien alle, oder? Fürchte ich jedenfalls.
Italien, ja, oder? Also ich glaube, Skandinavien ist jetzt gerade auch ziemlich geil, oder? Jetzt müsste doch da langsam auch wieder die Sonne rauskommen.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich geht es jedenfalls nach Italien und ich glaube, da sind ja eine ganze Menge Leute dabei, die jetzt dieses Jahr das erste Mal durchstarten, oder? Weil es ist ja immer noch, also Caravan ist ja immer noch Hype, oder? Oder ist das schon wieder außer Mode? Nö.
Wohnmobile, Campervans.
Mhm.
Also Hype würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde mal behaupten, wir haben ein normales, gutes Niveau. Also das Interesse ist schon da, ja.
Also gibt es dann selbstverständlich auch ganz viele Neue, die jetzt das erste Mal mit ihrem Wohnmobil auf die Reise gehen, vielleicht Absolut. Das erste Mal ein langes Wochenende machen oder über Ostern die erste Reise antreten, ne?
Ja, kann man tatsächlich so sagen.
Was machen die denn in der Regel alles falsch? Also gibt es irgendwas, wo man bei euch in der Werkstatt sagt, hey, Anfänger? Ostwarner.
Das geht eigentlich meistens ums Einwintern. Da merke ich schon, da müssen wir auch unbedingt im Oktober, muss ich da nochmal mit dem Josch ein Video drüber machen. Das Thema Einwintern, Wohnmobile richtig einwintern, ist halt so wichtig, wenn du das mal wirklich für eine längere Zeit bei Minusgraden abstellst. Hauptsächlich sind es Frostschäden, die dann aufkommen. Und der größte Fehler, den viele immer machen, und ich glaube, das machst du auch nur ein, zwei Mal, zu glauben, dass man ohne sein Fahrzeug nochmal vorher durchzuchecken, einfach losfahren kann.
Das
rächt sich relativ schnell. Und dann hast du eben die Situation in den Werkstätten, du kriegst dann Leute, die aus Panik nochmal bei dir vorbeifahren und sagen, hey, ich bin nächste Woche im Urlaub und meine Heizung funktioniert nicht. Meine Mischbatterie hat einen Frostschaden. Eine Mischbatterie ist relativ schnell getauscht. Also Mischbatterie meine ich den Wasserhahn.
Mhm.
Das kriegst du schnell getauscht. Meistens haben wir sowas auf Lager. Oder jetzt auch mal die Tauchwasserpumpe. Da sollte man sich sowieso mal immer eine auch mitnehmen im Urlaub. Immer eine extra separat haben. Ist der Tausch jetzt auch nicht so schwer. Aber das sind halt so Sachen, die gehen wirklich andauernd kaputt.
Ich glaube auch, dass sich mal rechtzeitig damit auseinandersetzen auch noch ein ganz guter Tipp ist. Ne? Also
genau.
Nicht wirklich jetzt hier, heute ist, was ist denn heute, Mittwoch? Wir zeichnen gerade Mittwoch auf.
Ja.
Samstag fahre ich los. Das ist ganz gut, wenn man dann schon am Mittwoch weiß, dass das Auto auch wirklich funktioniert.
Ja, die Werkstätten sind tatsächlich sehr, sehr voll aktuell. Ne? Das merkt man schon. Und das nimmt natürlich jetzt auch in der Saison einfach zu. Die Fahrzeuge werden jetzt wieder benutzt. Beim Benutzen geht hin und wieder auch mal was kaputt. Und wenn du da halt nicht rechtzeitig dein Fahrzeug mal durchcheckst oder es zumindest mal antestest, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber fahr halt mal ein Wochenende zu deiner Familie oder zu irgendwelchen Freunden und probier es halt erstmal aus und guck, ob alles funktioniert. Auch Thema Motorkontrollleuchte, Thema Öl, Thema Service, was da auch den Fiat und so weiter oder das Chassis generell betrifft. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man vorher nochmal alles durchprüft, nochmal alle Klappen durchgeht, nochmal alle Fenster durchgeht. Wie sind denn die Dichtungen? Ist das Fahrzeug denn noch dicht? Weil über Winter verhärten sich natürlich auch die Gummis, wenn du die nicht richtig pflegst, dann werden die porös. Wenn die porös werden, dann reißen die, kriegen Beschädigungen, werden undicht. Das sind alles so Sachen, darauf hast du einfach keine Lust, wenn du in Urlaub fährst.
Sag jetzt schon mal danke fürs Zuhören an die Leute, die schon aufgelegt haben und jetzt rausrennen zu ihrem Wohnmobil, um zu gucken, ob da noch alles in Ordnung ist. Ich glaube tatsächlich, dass das Sinn macht, auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Wochen vor dem Urlaub sich mal reinzusetzen in die Karre, eine Probefahrt zu machen, mal Wasser reinzulassen, mal gucken, ob das dann auch aus der Dusche und aus dem Küchenwasserhahn auch wieder rauskommt oder irgendwo anders. Ja. Nochmal gucken, wie das mit dem Frostwarner so ging. Das, wie sagst du immer, Elasi-Ventil, ne?
Elasi-Ventil, ja. Entlass. Ah, warte mal, ich guck nochmal.
Aber der berühmte Frostwächter oder Frostwarner oder Warnen tut er ja nicht, der wächtert nur, ne?
Ja.
Also das, wo alle Camper wissen, das war das, wo damals, als ihr angefangen habt zu campen, ständig das Wasser aus dem Auto gelaufen ist und ihr nicht wusstet, warum.
Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, oder?
Ja, definitiv.
Also dieses beschissene Gefühl, wenn du Wasser reinlädst, es ist, du hast einen vollen Tank und es läuft einfach alles wieder raus.
Ich kann mich jedenfalls erinnern, ich bin irgendwann mal mit gefülltem Wassertank unterwegs gewesen, gen Italien, habe Pause gemacht, oben am Brenner. Da war es noch sehr kalt und Wassertank war voll. Ich hatte die Heizung aber nicht an im Auto und kannst dir vorstellen, ob eine Kleinigkeit gegessen kommt zum Auto. Riesenpfütze unterm Auto, wo man dann auch erstmal ein bisschen Panik kriegt. Ne?
Und ja, klar. Sagt,
Gott, was ist denn hier los? Wo kommt das Ganze? Ist es überhaupt Wasser oder was ist da eigentlich passiert?
Du hast ja irgendwie auch Schiss. Ist es vielleicht durchs ganze Auto gelaufen?
Ne? Ja, klar. So, und da erstmal auch die Leute gucken natürlich, ne, hier hat da sein Grauwasser abgelassen oder so. Und das war
ja, genau.
Ja, super angenehm. Also beschäftigt euch mit den Dingern und wenn ihr irgendwo stehen bleibt, lasst die Heizung an, zumindest auf 8 Grad oder so.
Eben, Heizung anlassen und wie gesagt, Probefahrt auch ganz wichtig, nochmal alles prüfen, ja, auch so die Füllstände, Luftdruck und so, es ist, denke ich mal, so ein bisschen selbstverständlich, aber einfach gucken.
Das ja, und auch nochmal durch die Schränke gucken, ne? Weil also ich habe jetzt mehrfach schon gehört von Leuten, die Mäuse zu Besuch hatten. Das ist auch immer schön, wenn du dann feststellst, dein Müsli ist nicht mehr da, aber andere haben sich dran bedient und die wohnen da auch noch.
Dein Müsli ist nicht mehr da, aber es liegen überall Schokostreusel im Auto.
Ja, genau, super. Das kann man auch nicht gebrauchen und halt so generell auch nochmal durchgucken nach Lebensmitteln, was ist da drin. Ich finde immer so der Klassiker, so Fette und Öle hat man da immer ja gerne dabei und wenn das über den Winter 18 Mal gefroren ist und wieder aufgetaut, das ist vielleicht auch nicht mehr so schön. Also,
schön flockig dann.
Ganz was Feines, genau. Also da auch einfach nochmal durchgucken, glaube ich.
Ja, voll.
Und was ich ja jedes Jahr mache, ist von vorne nach hinten systematisch durch den Camper durchgehen, alles mal angucken, was da so drin ist und erstaunt feststellen, da ist meine Sonnenbrille und auch, was habe ich denn alles gar nicht benutzt letztes Jahr. Zack, nämlich auch wieder 50 Kilo gespart.
Absolut.
Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ne? Ich finde immer, man darf da auch gar nicht so. Also ich glaube, jeder hat am Anfang des Campens mal irgendwas vergessen oder sowas. Also ich erinnere mich, als mein erster Campingausflug damals mit dem VW-Bus war so, dass ich ein Handtuch vergessen habe. War auch eine super Idee. Ich hatte also alles dabei, außer einem Handtuch und musste dann an meinem Zielort nochmal losziehen und mir irgendwo ein Handtuch her organisieren. Also das gehört ja, glaube ich, dazu. Ne? Also ich glaube, wenn man so Neucamper ist, irgendwas bleibt dann garantiert auf der Strecke.
Ja.
Ich finde es aber auch, man darf es auch nicht overengineeren. Also im Zweifel kriegst du ja überall ein Handtuch oder was schlimmstenfalls fehlen kann. weil da gibt es ja dann hunderte von schlauen Listen, was man alles braucht und was man nicht braucht. Ich finde, am Ende des Tages muss man das selber rausfinden. Ne?
Ja. Was halt oft, was oft auch bei der Vermietung fehlt, Öl und Salz.
Ah.
Das ist oft sowas, wenn du jetzt mit einem Vermieter, es passiert mir auch immer regelmäßig, du kaufst dann alles ein und dann denkst du, ey, mit was koche ich denn jetzt? Ich habe ja gar kein Öl und auch zum Würzen habe ich nichts, weil das ist normalerweise immer zu Hause. Weißt du, wie ich meine? Du guckst dir halt zu Hause fünfmal diese Ölflasche an und beim siebten, achten Mal sagst du, jetzt muss ich aber echt mal Neues kaufen, weil das ist bald leer. Oder es ist wirklich leer und du denkst einfach dran, ja, ich kann ja sonst nicht kochen, aber beim Wohnmobil denkst du da überhaupt nicht dran.
Ich muss es mir direkt aufschreiben, weil ich habe meins nämlich rausgeschmissen jetzt und habe keins nachgekauft.
Genau.
Das ist tatsächlich das. So
also ist, ich habe jetzt keinen Begriff gefunden für Elasi, aber es heißt, glaube ich, Entlasssystem. Glaube ich.
Ich hatte das Wort ja bisher auch noch nie gehört, außer bei dir. Und deshalb dachte ich mir, also wenn du das schon nutzt, dieses Wort, dann muss das ja ein unfassbar wichtiger Fachbegriff aus dem
Ich weiß auch gar nicht, ob das ein offizieller Fachbegriff ist. Weil
Fachterminus so aus der Campingbranche, Elasi.
Ah, hier, elektrisches Sicherheitsablassventil. Elasi ist das elektrische und der Frostwächter ist das mechanische. Guck mal, ich war mein Leben lang, habe ich eine Lüge gelebt.
Und jetzt kommt's raus.
Nee, ich habe das früher bei der Vermietung, habe ich das auch so gelernt. Ich habe ja mal mehrere Monate in der Vermietung gearbeitet, bei uns in der Station in Mannheim. Und der damalige Stationsleiter hat mir das immer als Elasi-Ventil verkauft. Wahrscheinlich, weil es dieses Ventil hin und wieder auch mal gab und dann wurde das einfach Elasi-Ventil getauft.
Wahrscheinlich. Okay, dann kennen wir uns jetzt aus.
Ja, also ich habe euch Scheiße erzählt die ganze Zeit. Es tut mir leid.
Das ist aber der Bösewicht und ganz oft auf jeden Fall die Lösung, warum das Wasser unten rausläuft. Und dann,
ein
Geheimtipp, es gibt irgendwo im Auto gibt es noch zwei so Wasserventile.
Die können Entlüftung. Auch gut
sein. Genau.
Die müssen auch unbedingt aufgemacht werden, wenn man es einwindert oder bei Minusgraden einlagert, weil generell die ganzen Leitungen müssen eigentlich ausgepustet oder ausgeblasen werden, dass da wirklich kein Wasser mehr ist. Aber auch diese Entlüftungsventile schön aufmachen. Und auch das, wenn die nicht zu sind, kann das auch passieren, dass das Wasser einfach wieder rausläuft.
Dann läuft es auch wieder raus. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal ein Wohnmobil, also mein zweites Wohnmobil, da hat man mir bei der Übergabe gesagt, diese Ventile gäbe es nicht, es hätte eine automatische Entlüftung.
Mhm.
Und dann habe ich ziemlich geflucht, als zu Hause das Wasser rauslief und ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein und habe sehr lange das ganze Fahrzeug durchsucht, bis ich unter irgendeinem Doppelboden die beiden Ventile gefunden habe, von wegen automatische Entlüftung. Zugemacht und das Wasser ist drin geblieben.
Bei der Heizung gibt es auch eine Entlüftung und da läuft dann auch mit Wasser raus. Kann das sein?
Mhm.
Bin mir nicht sicher. Also ich meine jetzt bei der Haushaltsheizung.
Ja, ja.
Aber egal. Genau, das ist ganz wichtig. Auch die Batterie. Bei der Batterie muss man unbedingt...
Starterbatterie, ne?
Auch die Starterbatterie, aber auch die Wohnraumbatterie. Wobei die Starterbatterie, aber eigentlich, wenn du das Fahrzeug wirklich mal für ein paar Monate stehen lässt, dann solltest du es eigentlich an ein Ladegerät hängen, weil die Batterie entlädt sich tief und wenn die nicht regelmäßige Ladezyklen hat oder auch Entladezyklen, dann geht die einfach kaputt. Also das ist, wenn die dann wirklich mal für 6 Monate in der Kälte steht und es passiert gar nichts und sie ist vor allem noch ganz schlimm, sie ist an einem elektrischen System angeschlossen, ob das elektrische System an- oder ausgeschaltet ist, das ist tatsächlich oft ein Todesurteil für die Batterie und da muss man gucken, dass die einfach, das gilt für Lithium, aber das gilt auch für AGM, dass die einfach regelmäßig geladen wird. Es gibt ja auch so Batterieladegeräte, die erkennen dann, wenn sie voll ist und hören dann auf. Die gibt's, also das ist auch nichts Teures, das kannst du einfach an Strom anschließen, so ja. Zack. Am besten die Batterie ausbauen, wenn ich ehrlich bin, und an so ein Ladegerät dranhängen. Ja, dass sie auch ein bisschen warm gelagert ist und so weiter.
gern auch genommen bei unserem geliebten Sprinter, weil dieses MBUX-System wohl unfassbar viel Kriegsstrom zieht. Also da habe ich auch schon ein Erlebnis gehabt, da war es plötzlich sehr dunkel im Auto. Habe seitdem so einen, wie nennt man das, Standby-Charger drin. Also der Aufbau lädt jetzt die Starterbatterie mit.
Also Kriegsstrom, wenn es aus ist, ne?
Ja, ja.
Ja. Wahnsinn.
Ist aber wohl ein Sprinter Classics, also
naja. It's just Mercedes Sprinter.
Ja, genau. Ist halt ein Benzke.
Ja, genau, ein Benzer. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg muss doch, nee, warte, was hat er gesagt? Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg kann doch nicht mit einem Fiat.
Genau.
Das muss ein Daimler sein.
Der Daimler.
Ja.
Ja, aber ansonsten muss man doch sagen, ey Leute, fahrt einfach mal los und guckt mal, ne? Also nicht so viel verkopfen, nicht so viele YouTube-Videos, doch viele YouTube-Videos gucken auf jeden Fall, also unsere jedenfalls.
Ganz viele. Einfach mal eine Runde fahren, vielleicht mal ein Wochenende antesten, ob alles funktioniert.
Ja, hier Bauernhof oder sowas und dann.
Und am besten frühzeitig schauen, dass man sich um einen Termin kümmert. Das macht eh keiner.
Nee.
Aber ihr könntet richtig Ärger sparen, wenn ihr es frühzeitig macht.
Und es ist ja dann doch mal irgendwie, und das sind ja meistens so Kleinkram. Wie ist das bei euch jetzt? Bei euch ist wahrscheinlich mega was los in der Werkstatt gerade, ne?
Ja, das liegt aber auch an den Auslieferungen. Wir liefern gerade echt viel aus. Und endkundenseitig ist natürlich, kommen jetzt auch wieder einige aus den Löchern. Also Ostern geht sogar meistens noch, aber Pfingsten ist dann immer richtig.
Da brennt die Hütte, ne?
Genau, da geht es dann immer richtig ab. Sommerferien, also kurz vor den Sommerferien logischerweise auch.
Dann kann man den Leuten ja sagen, dann fahrt doch jetzt Ostern schon mal los, guckt, ob was ist, weil dann könnt ihr das bis Pfingsten auf jeden Fall repariert haben.
So ist es.
Ja, ja, schön.
Haben also, wir sonst noch was zum Thema, ne? Also klar, alle elektrischen Komponenten mal prüfen und auch auf die, da ganz, ganz wichtig, Batterie vollladen, mal für ein paar Stunden stehen lassen, vom Strom das Fahrzeug entfernen vom Strom und dann gucken, wie die Batteriespannung ist. Habt ihr ja diese Anzeige im Fahrzeug, weil das kann sein, dass wenn du den Stecker drin hast, dass die Batteriespannung beim Fahrzeug top ist, weil die Batterie natürlich, die muss ja nichts tun, die gibt ja einfach den Strom nur weiter. Wenn aber die Batterie defekt ist, dann ist die relativ schnell, nachdem sie vollgeladen ist, wieder leer gemacht. Oder sie lädt sich erst gar nicht richtig auf und dann siehst du das auch, wenn das Auto mal wirklich über Nacht am Strom hing, mal vom Strom wegmachen, mal ein paar Stunden warten und wenn sie dann tiefenentladen ist oder in einem niedrigen Spannungszustand, dann hat sie meistens einen Datscha, dann muss sie ausgetauscht werden.
Datscha heißt alles unter 12 Volt, ist verdächtig.
Ja, siehst du ja an der Anzeige, also selbst wenn es im niedrigen gelben Bereich ist oder im niedrigen Bereich, das ist schon ein bisschen komisch. Nach ein paar Stunden dürfte das nicht sein.
Ja, das sind so Sachen, die muss man irgendwie man dann schon, weil das, ich glaube, der Frust ist dann immer groß, ne? Wenn du mit der ganzen Truppe dann irgendwie am Bosporus oder in Süditalien stehst und denkst, ja Mist, kommt kein Strom. Das hätte man doch vorher machen können.
Ja, ne? Die schlimmsten Dinge sind für mich immer Batterie, Wassersystem und Installation, also Pumpen und Mischbatterien und Heizung. So, das sind die drei Sachen, die im Aufbau eigentlich immer so, wenn da mal eine Glühbirne nicht geht, wird sich da niemand, das ist ein Komfortabilitätsthema, aber wenn die Heizung nicht geht und es ist warm, es ist kalt, wenn das Wasser nicht funktioniert, egal wo, ich sag mal eben, wenn du duschen willst und der Duschkopf funktioniert nicht, ja, was machst du dann? Dann bist du halt wirklich am Arsch, dann musst du stinken. Außer du fährst auf dem Campingplatz. Ja. Ne, also das sind halt so Sachen, die halt nicht cool sind. Aber für manche Kunden ist tatsächlich auch die ausfallende Sattanlage ein Notfall.
Okay.
Ja, haben wir auch. Also kommen dann zu uns und sagen dann, die Sattanlage fällt aus. Und dann, ach, ich will da jetzt nicht so ketzerisch sein, aber bei manchen
ist der Urlaub angelaufen.
Naja, erstens das und zweitens siehst du dann so ein Paar und du siehst halt, wie das Paar miteinander kommuniziert und dann siehst du halt, dass das Paar eigentlich jetzt gar keinen Bock hat, im Urlaub miteinander reden zu müssen, sondern Da ist der Fernseher dann so das, ja, die willkommene Ablenkung.
Hannelore, der Fernseher ist kaputt, was machen wir denn jetzt im Urlaub?
Das ist nicht, das ist bei den wenigsten so, aber bei vielen ist das Thema Fernseher schon so ein Notfallsthema und man muss die Leute da auch irgendwo verstehen und versuchen, eine Lösung zu finden, aber manchmal ist es dann doch ein bisschen amüsant, finde ich.
Gut, für viele Leute ist es Urlaub, wenn man woanders Fernsehen guckt, ne? Das ist...
Ja, ich würde euch empfehlen, kauft euch einfach ein Smart TV, dann könnt ihr notfalls ins WLAN rein.
Und YouTube-Videos gucken, da sind wir doch wieder.
So nämlich. Ja, da kannst du ja eigentlich fast alles Öffentlich-Rechtliche, kannst du ja mittlerweile auch frei konsumieren, außer jetzt vielleicht so... Ach, ProSieben, RTL kriegst du vielleicht auch noch hin. Wenn du es willst, wenn du es brauchst.
Ich würde sagen, im Zweifel kann man da auch mal ohne, glaube ich, ne?
Ja.
Also Leute, reiten die Karrenfahrt los. Wir machen das nämlich jetzt auch.
Ja, wir wünschen auch schöne Ostern. Wir haben ja jetzt, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist ja Sonntag.
Bin ich in Italien?
Ja, ich denke mal, die meisten werden gerade auf dem Campingplatz sein oder hören das wahrscheinlich am Montag, Dienstag oder vielleicht sogar später, wenn sie zurückfahren oder hinfahren. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß in eurem Osterurlaub. Und... Ja, falls ihr auf die Arbeit fahrt, dann tut es uns sehr leid. Ich bin auch auf der Arbeit, aber du fährst weg, ne? Italien.
Ja, aber es ist ja eine Reise mit Arbeit.
Ja, stimmt, hast du ja letztes Mal erzählt.
Ja, ja. Nee, ist tatsächlich. Also ich muss in der Woche 2 Videos drehen. Also so ganz entspannt wird es nicht. Das muss ich jetzt irgendwie meiner Tochter noch beibringen, aber so richtig entspannt wird das nicht. Nee.
Ja, du kannst ja mal, die ist doch eine gute Kamerafrau. Kannst sie doch ranführen an das YouTube-Business, dann kann sie irgendwann mal den Kanal übernehmen. Hügelbrise.
Ja, die Bergbrise deren. Wir gucken ja mal, vielleicht ist es beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast ist sie ja vielleicht dabei oder zumindest in der Nähe. Entweder cool. Sie oder mein Termin, den ich da unten in Italien habe, der ist vielleicht auch in der Nähe.
Der Herr Bent.
Der Herr Bent, persönlich. Der Herr André Bent.
Ja, der Herr Bent, sehr gut. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhörschauen.
Genau, danke euch und genießt die Osterzeit, lasst euch anständig beschenken und ich mache jetzt keinen Witz mit dicken Eiern. So.
Da hast du jetzt doch gemacht.
Nee.
Ja, also, bis dann, ciao, ciao.
Tschüss, ciao.